Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Krisen der Realität. Dr. Joachim Landkammer, akademischer Mitarbeiter am ZU-Lehrstuhl für Kunsttheorie und inszenatorische Praxis, sprach am 13. Februar 2018 unter dem Titel »Lachend die Wahrheit? Das Wirklichkeitsverständnis der Satire«.
Also, meine sehr verehrten Herren, ich glaube, im Sport sagt man, würde man das so sagen, meine Vorrednerin hier an dieser Stelle vor einer Woche hat so ein bisschen Zeit liegen lassen. Die werde ich heute brauchen. es wird Ihnen nicht sehr viel nützen, wenn Sie sich kurz diese Gliederung anschauen. So ungefähr wird das ablaufen, damit Sie eine Vorstellung haben, worum es gehen wird. Ich sage noch ganz kurz was zu den drei Pünktchen im Titel. Egal, wofür drei Auslösungspunkte in einem Text heute noch stehen können, in meinem angekündigten Vortragstitel sollen sie nicht nur demonstrieren, dass man dem lesenden Hochkulturpublikum an einer fast akkreditierten Universität den Kredit gibt, die klassische Wendung zu kennen, die man in der ersten Satire von Horaz findet, dort im Wortlaut Ridentem dicere verum quid vetat. Was spricht dagegen, die Wahrheit lachend vorzutragen? Sondern sie sollen die Stelle, an der man normalerweise sagen eintragen würde, also die lachen die Wahrheit sagen, auch bewusst für andere Optionen offen lassen. Ich schlage etwa vor, das muss mein Vortrag aber erst noch begründen, zeigen oder auch sogar verleugnen oder verweigern. Ich komme zur Einleitung. Eine beliebte Form der Captatio Benevolentiae, also des kokettierenden Versuchs, die Zuhörerschaft eines Vortrags grundlos günstig zu stimmen, besteht darin, mit einigen Formulierungen in Frageform zu beginnen. Wer zur Eröffnung Fragen, etwa statt Thesen, in den Raum stellt, demonstriert seine undogmatische Offenheit, seine Bescheidenheit und Zurückhaltung, sein angenehm vorsichtig suchend tastendes Vorgehen. In diesem Sinne und Geiste sei auch hier mit einer Frage begonnen, allerdings mit einer radikalen, die tendenziell die ganze, jetzt eben erst gestartete und uns hier versammelnde Unternehmung gleich wieder in Frage stellt, sie torpediert, ja vielleicht sogar sofort als eigentlich sinnlos abbrechen lässt. Die Frage lautet schlicht, was soll das Ganze? Warum sollte man über Satire sprechen und warum sollte man zuhören, wenn über sie gesprochen wird? Ist es bei Satire nicht etwa wie bei anderen Formen von Komik auch, dass sie durch Erklärungen, durch jegliches ihr gewidmetes Meta-Gerede beschädigt und zerstört werden? Gehört die Satire wie Witz, Scherz, Ironie nicht zu den besonders flüchtigen, hochgradig berührungssensiblen Themen und Gegenständen wie Gefühle, Musik oder Sex, die mit jedem darüber verlorenen Wort kleiner und hässlicher werden, die vor jeder Verbalisierung zurückzucken in unansehnlich Primitive, beleidigt in sich zusammenschrumpfen wie die Fühler einer Schnecke, die verblassend jegliche Farbe verlieren und so grau werden, wie nach Goethe jede Theorie ohnehin immer nur ist und sein kann. Aber die unangenehme Frage zu beantworten, ob man und warum man überhaupt über Satire sprechen muss und sollen darf, ist geradezu noch eine leichte Übung verglichen mit der ungleich präziseren und schärferen, warum ich über Satire sprechen sollte. Meine sofort und ohne jeden Beschuldigungsversuch einzugestehende Literatur- und satiretheoretische Inkompetenz wird nur noch übertroffen von der genauso leichtfertig zu beanspruchenden, per Ausbildung erworbenen und zur zweiten Natur gewordenen Schutzpe, dass man als Philosoph, falls man denn diese altehrwürdige Berufsbezeichnung für selbstbeschreibungsadäquat halten sollte, wozu ich wenig geneigt bin, sowieso zu allem und jedem etwas sagen kann, daher auch sagen darf, vielleicht sogar sagen muss. Seit Weiland Sokrates es sich bei seinen neugierig dreisten Agora-Herumtreibereien mit seinen Zeitgenossen so verdorben hat, dass man ihm endlich genau das zu trinken zurückgegeben hat, womit er vorher jahrelang die athenische Alltagskommunikation verkompliziert und philosophisch-sophistisch paralysiert hat, nämlich Gift, hat die Sich-Einmischung in fremder Leute-Angelegenheiten nebst Kompetenz symbolierender Verunsicherung und Verunklarung der gängigen, dem normalen Hausverstand ausreichenden Ansichten, das Berufsbild des Philosophen als allzuständig besserwisserischen Allrounders geprägt und es um ein ungebührliches Gebaren bereichert, das sich so leicht nicht aus jener langen Reihe schlechter Eigenschaften streichen lässt, die sich zur spezifisch-philosophischen Deformation professionell aggregieren. Und eine andere miserable Eigenschaft aus dieser Reihe ist, Sie merken es, die Tendenz zu unüberschaubar ausufernden Satzkonstruktionen. Nicht viel weniger fragwürdiger als diese Selbst Allermächtigung des megalomanen Weltweisen wäre ein Legitimationsversuch, der darauf abhöbe, dass man schon deswegen über die Satire reden dürfe, weil man selbst bei mehreren und verschiedenen Gelegenheiten und in mehreren verschiedenen Erscheinungsformen Texte zu verfertigen versucht hat, die ihre mangelnde Ernsthaftigkeit und intellektuelle Undurchdachtheit mit dem zumutungsvollen Ansinnen kompensieren, zumindest eben als Satire aufgefasst zu werden und als solche durchgehen zu können. Und an dieser Stelle soll die Vorstellung erstmal nicht vertieft werden, dass die Erwartung, gnädigerweise in das Genre Satire einsortiert zu werden, ein Ultima Ratio-Ausgleich für die Unterschreitung aller sonstigen Qualitätsstandards darstellen könnte, da ja der Gedanke nahe liegt, den einen auch bei der Lektüre von studentischen Hausarbeiten des Öfteren beschleicht. Kein Text ist so schlecht, dass er nicht noch als Satire taugen könnte. Und nach dem Muster des Mottos, wer nichts isst und wer nichts kann, der geht zur Post und Eisenbahn, könnte man das Motto ausgeben, wer nicht schreiben kann, nur schmieren, der schreibt Glossen und Satiren. Und auch hier hätte man das beileibe nicht mit kokettierender Selbstverkleidung zu tun. Schon Juvenals satirehistorisch ganz frühe, programmatische und seitdem immer wieder bemühte Selbsterklärung, difficilis est saturam non scribere, es ist schwer, keine Satire zu schreiben, reduziert ja implizit und ex negativo jegliche Kompetenz des Satirikers auf ein Kinderspiel. Das Satirische liegt, behauptet Juvenal, mit anderen Realsatirikern überall auf der Straße herum, man muss es dort nur aufheben und das ist nun wahrlich keine große, sondern höchstens vielleicht eine Kleinkunst. Es soll gar nicht bestritten werden, dass damit quasi im Vorbeigehen schon eine erste mögliche These zum Verständnis des Verhältnisses von Satire und Wirklichkeit gestreift wurde, nämlich die 1-zu-1-These, die man auch Ich-mach-doch-gar-nichts-These nennen könnte, weil sie jede Art einer besonderen, wohlbedachten Intervention und Intention leugnet. Diese Behauptung führt dann dazu, dass der Satiriker zwar angeblich mit seiner Umwelt nichts macht, dafür macht er umso mehr mit sich selbst, er krümmt sich ein, biegt sich zusammen, schrumpft sich klein, macht sich übersehbar, unsichtbar, durchsichtig, wird zum transparenten Chronisten, zum bloß passiven Aufschreiber und unmittelbaren Sensor einer Realität, die ganz ohne sein Zutun und so, wie sie eben nun mal ist, schon so ist, wie sie die Satiriker insgeheim sehen und dargestellt haben will, nämlich widersprüchlich, hohl, dumm, unmoralisch, falsch, also lächerlich. Der Ich-hab-doch-gar-nichts-getan-Gestus in der Selbstdarstellung vieler Satiriker ist natürlich schon insofern selbstwidersprüchlich, als er eine Verteidigungshaltung vor einem Tribunal artikuliert, dass es, wenn wirklich nichts getan worden wäre, ja gar nicht gäbe. Der sich selbst verleugnende Satiriker bestreitet in vorauseilender Defensive genau das, was ihm dann ja aber doch regelmäßig vorgeworfen wird. Natürlich hat er etwas getan und unter ausreichenden Druck gesetzt, wird er das herausredende Nichts, das er getan habe, zumindest einschränken müssen auf ein Nichts als. Er habe zwar nichts getan, aber er habe nichts als die Wirklichkeit und die Wahrheit, wie sie nun eben mal sei, festgehalten, wiedergegeben, wortgetreu repliziert. Ganz oft hören Sie zum Beispiel bei Dieter Nuhr, der dieses entscheidende kleine Wörtchen dieser Verteidigungshaltung schon im Nachnamen trägt, die Floskel, was er jetzt sage, sei wirklich wahr, sei kein Scherz. Ein anderes Beispiel, es gibt eine als solche explizit bezeichnete Satire von Robert Gernhardt unter dem vielversprechenden Titel Goethe und die Folgen von 1963, die zählt alle möglichen, so absurden wie real existierenden Sekundärliteraturtitel zu Goethe auf. Bis hin zu Goethe als Freund der Kunstblumenerzeugung von 1951. Das sind alles wahre Titel und die werden einfach nur aufgezählt. Oder Sie können sich mal Folgendes anschauen. Ich habe mir ein kurzes Zitat aus der Fackel mitgebracht. Der Vasenmeister Bauernfeind, muss man vielleicht wissen, der Vasenmeister ist ein alteres Wort für Abdecker, also der Tiere, wie sagt man heute, Tiere, genau. Das ist ein Zitat aus einer Zeitung, die nicht mehr genannt wird. Es sind Leute verurteilt worden, weil sie völlig verwest ist, also das Fleisch, kurz bevor es eben der Abdecker bekommen hat, nochmal aufbereitet haben und den Leuten vorgesetzt haben. Und er und von Karl Kraus stammt nur diese eine Zeile. Jetzt muss man wissen, Julius Bittner war ein Philosoph, ein Musiker, ein Komponist von relativ seichten alpenländischen Opern, die damals einen großen Erfolg gehabt hatten. Und das ist nur sein Kommentar. Dahorm ist dahorm. Die zugrunde liegende Vermutung der Tunix-Satire-Theorie hofft und unterstellt, dass die Wirklichkeit sich ohne jede Rahmung und völlig kommentarlos selbst kommentiert und dabei ganz von selbst widerspricht, dementiert, lächerlich macht. Das entspricht Friedrich Theodor Fischers Idee der von ihm bevorzugten sogenannten indirekten Satire aus seiner Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen von 1846. In der indirekten Satire wird nicht mehr, sagt Fischer, direkt gesagt, so soll die Welt sein und so ist sie doch nicht, sondern die geschilderten Gegenstände selbst müssen dies durch ihre Widersprüche, ihre Missgestalt bekennen. Zitat Ende. Die Hoffnung auf diesen quasi automatischen, sich selbst satirisierenden Effekt zeigt die Kunstaffinität oder zumindest Kunstanalogie dieser Methode. Auch eine gewisse Spielart zeitgenössischer Poesie geht oder ging von der Erwartung aus, Poesie ergebe sich ganz von selbst durch eine sich selbst zur Dichtung verdichteten Wirklichkeit, etwa wenn man, wie 1969 Peter Handke, die Aufstellung des 1. FC Nürnberg vom 27.01.1968 als ein Gedicht präsentiert. Das ist das Gedicht. Und natürlich haben alle hier versammelten Experten bildender Kunst längst gemerkt, dass die Literatur damit recht spät entdeckt hat, was man woanders schon sehr viel länger kennt, nämlich das Ready-Made. Natürlich ist aber die Rahmung und die Kontextualisierung des angeblich wirklichkeitsgetreu übernommen entscheidend und sei es nur, dass eben die Mannschaftsausstellung im Gedichtband steht und daher mit den Erwartungen konfrontiert wird, die man eben bei Aufschlagen eines Literaturwerks hat. So ist das Ausmaß der von der Satire zu verantworteten Intervention in der Wirklichkeit zumindest das des Herausgreifens, des, wie es dann auch gerne genannt wird, des Aufspießens, schlicht und neutral, aber die des Zeigens und in genau dem im Deutschen möglichen Doppelsinn des Vorführens. Kurz, man könnte, auch um dem Lehrstuhl, der mein Gehalt bezahlt, eine pflichtschuldige Referenz zu erweisen, formulieren, die Satire ist eine inszenatorische Praxis. Das wäre vielleicht auch der Titel gewesen für diesen Vortrag, die Satire als inszenatorische Praxis, aber das war dann doch etwas anbiedernd vielleicht gewesen. Zu viel Stallgeruch. Die Satire stellt in ihren mehr oder weniger durchsichtigen Vitrinen besondere ausgewählte Realitätsfragmente aus. Sie zitiert also, sie macht den Status des nur Gezeigten auch oft durch besondere typografische Vorkehrungen deutlich. In Karl Graus Fackel, das haben Sie gesehen, zum Beispiel durch kleinere Schrifttype und eingerückten Satz. Der Satiriker ist ein Kurator von Objet Trouvé. Ein Aussteller von nichts Besonderem, von scheinbar harmlos Alltäglichem. Auch wenn Sie prinzipiell diese beschwichtigende Einstellung teilen, würden nicht wenige Satiriker sich in dieser souveränen, voluntaristischen, kuratorischen Haltung nicht wiedererkennen. Sie würden nicht sagen, dass sie auswählen, mit gönnerisch großzügiger Geste aus dem vollen Realität schöpfen, das sich ihnen bietet. Karl Kraus hat 1911 versucht, in einem wichtigen programmatischen Text in der Fackel ein weit verbreitetes Missverständnis, so der Titel der Glosse, aus der Welt zu schaffen, das darin bestünde, dass der Satiriker sich mit polemischem Eifer in seiner Umwelt Ziele und Opfer suchen würde, gegen die er dann seine Giftpfeile abschießt. Ein Zitat aus diesem Text. Sie haben mich kürzlich zum Objekt Ihrer Satire genommen, schreibt einer, Streit genommen und setzt dafür gewählt. Ich kann dann mit ruhigem Wissen sagen, dass ich mir noch nie einen zum Mehrbett meiner Satire genommen oder gewählt habe. Hätte ich da, auch das ist typisch, ne? Er wiederholt genau diese Worte natürlich. Hätte ich da etwas reinzureden, so wäre ich nicht Satirik und würde eine bessere Wahl treffen, denn die Satire wählt, nimmt und kennt keine Objekte. Sie entsteht so, dass sie vor ihnen flieht und sie sich ihr aufdrängen. Hier erfährt die Ich-mach-doch-gar-nichts-Verteidigung, die Pilatus-Haltung, Allah, ich bin unschuldig am Blute des Gerechten, insofern eine drastische Verschärfung, als dass sich das Satire-Schreiben oder besser das Satire-Werden alles Aufgeschriebenen die Auswirkung, das Nebenprodukt eines auf den Autor eindringenden, ihn immer einholenden, nicht in Ruhe lassenden Wirklichkeitsansturms ist, einer Präsenz von Realität, die nichts von Hans-Ulrich Gumrechts romantisch-genießerischer Altherrenleiblichkeit hat, sondern das anwesende, dauernde, von allen Seiten heranwesende Unwesen einer lästigen, falschen, peinlichen Wirklichkeit lässt den Schreibenden, der eigentlich gar keine Satire schreiben will, immer wieder keine andere Chance, difficilis est, als eben den verzweifelnden Flucht- und Selbstverteidigungsakt eines satirischen Textes. Diese weltflüchtende, der Welt nur durch Schreiben standhaltende Auffassung, dass Satire quasi als Zwangsneurose charakterisiert die sympathetische Anregung des vielleicht wichtigsten zeitgenössischen Dichters Doris Grünberg an den vielleicht wichtigsten Klassiker des Genres, an den Vater der europäischen Satire, wie man auch nennt, an Juvenal. Grünbein, der nach eigener Aussage, Zitat, die wichtigste Schreiblektion der römischen Literatur verdankt, versucht nicht nur eine über 2000 Jahre oder 100 Leben seit Juvenalis, wie er formuliert, eine so lange gespannte Seelenverwandtschaft zu erspüren, sondern auch eine radikale Neubestimmung des Satirischen, die uns vor allem dann interessieren sollte, wenn wir der Frage nach dessen Überlebensfähigkeit nachgehen wollen. Dass es dabei nicht um eine einfache Aneignung im Sinne einer Wiederholung, einer immer imitierenden Aktualisierung gehen kann, macht Grünbein dadurch klar, dass der Gedichtband von 1999, in dem sich seine eigentlich literarische Auseinandersetzung mit Juvenal niedergeschlagen hat, den Titel Nach den Satiren trägt. Mit all der Zweideutigkeit, die die unscheinbare deutsche Präposition hergibt. Wir befinden uns zum einen in einer postsatirischen Phase. Wir haben die Möglichkeit der klassischen Satire zumindest hinter uns, so wie Adorno die Möglichkeit verneint hat, heute noch Satiren schreiben zu können. Das sei eben Juvenals Irrtum, so, wie ein Kurzessay dazu in den Minima Moralia heißt. Mit nach den Satiren ist zum Zweiten aber auch der Zuhörer wie Autor vereinende Zeitraum nach der jeweiligen Satire-Rezitation, der Satire-Performance gemeint. Grünbein imaginiert einen römischen Literaturbetrieb, in dem die Satire-Rezitation ihren Platz als wohlverdienende Unterhaltung während des Essens hat, wo sie eine Art Hofsänger-Hintergrundrezitation, eine Fressmusik zu den Schmatz- und Schlürfgeräuschen der prassenden Römer darstellte. Hier kommt die Satire, wie übrigens auch bei Karl Kraus, wenn er sich in den 30er Jahren fragt, was man eigentlich von ihm will, aus der Perspektive der Zuhörer, der Konsumenten ins Spiel. Damit wird der Verdacht aufgegriffen, der die Satire seit jenem kaiserlich-römischen Beginn bis in die heutige Tage diskreditiert, dass nämlich die Satire ein Genre ist, das tendenziell unter Bedingungen unterkomplexer Rezeptionsfähigkeit konsumiert wird. Konsumiert wie manches andere, was in gewissen gut sortierten Kreisen eben gern kredenzt und verzehrt werden darf. Bis heute kann man sich ja kaum vorstellen, dass die Titanic oder Charlie Hebdo am dürftig gedeckten Proletariertisch von armhungrigen Schluckern verschlungen werden, sondern sie liegen wohl eher in der Premium-Wohngegend auf dem Designer-Coffee-Table neben Cicero, der Vogue und dem Manager-Magazin. Fast als ob die Satire, die lateinisch ja noch Satura hieß, etymologisch mit saturiert zusammenhängen würde oder fast als ob man das Wort mit zwei T schreiben müsste. So meint Grünbein, dass Satiren, Zitat, sozusagen der Gesang der satten Leute sind. Denn, Zitat, waren Satiren nicht die geeignete Untermalung eines üppigen Festmahls? Aber dieses wohlhabend bürgerliche Satire-Setting ist nicht nur beschränkt interessant, es ist auch schlicht vorbei. Vor allem, weil jedes Festmahl eben auch irgendwann vorbei ist. Die Beschwörung, Verzauberung, Verspottung der Welt währt nicht lange. Es kommt unweigerlich die Zeit nach den Satiren. Und, wie der Zitat Grünbein, das war, wenn alles gesagt und durchgekaut war. Der Heimweg, der Katzenjammer, die Zeit der Gedankenspiele und der Verdauung. Nach den Satiren kamen die üblen Schatten zurück, die Sarkasmen Grund für Schlaflosigkeit. Überall Knochen und Röpser und die schöne Zeit war vorbei. Damit ist aber das Satirische nicht überwunden und nicht verloren, macht es nicht hinter sich. Es strahlt aus auf jenen tristen Heimweg. Ja, es kommt vielleicht erst da zur Geltung. Mit denen man darf auch noch eine dritte Bedeutung des Wörtchens nach im poetischen Programm nach den Satiren ansetzen. Ein nach nicht im Sinne des lateinischen post, sondern des lateinischen secundum, wie in Evangelium secundum Johannem, Evangelium nach Johannes oder wie in, um ein an der ZU gebräuchlicheres Beispiel zu nennen, nach Luhmann. Grünbein versucht also auch eine Art Nachdichtung, ein über und dem Juvenal nachdenkende Nachdichtung, seine sympathisierende im Wortsinn von mitleidende Nähe zu Juvenal fußt hauptsächlich auf einer Stelle in Juvenals dritter Satire, die Grünbein für das Verständnis der dichterischen Existenz Satirikers zentral hält und die den Bezug zu jedem zeitlichen Nach der Satiren herstellt. Diese Stelle dient als Motto zu dem mittleren Teil des Gedichtbandes nach den Satiren. Sie gehört zu den Gründen, die Juvenals Freund in der dritten Satire für seinen Wegzug aus Rom aufführt, unter anderem nämlich zu den untragbaren Lebensbedingungen in einer Großstadt, in der nur Reiche gut leben, ja überleben können. Das ist die Stelle, beziehungsweise also an den mittleren Teil davon zitiert Grünbein und übersetzt heißt die ungefähr, sehr viele Kranke sterben ihre Schlafgröße, Sie können es selber lesen. Es geht vor allem eben um diese Insomnia, um die Schlaflosigkeit. Und die Behauptung ist, dass die Wohnungen in Rom, die guten Wohnungen, so teuer sind, dass die normalen Leute sich eben nur die Wohnungen leisten können, in denen nachts dauernd dieser Verkehr ist. Offenbar gab es in Rom ein Verbot des Geschäftsverkehrs bei Tag. Deswegen mussten die ganzen Zulieferer für diese Riesenstadt nachts durch diese engen Straßen ziehen. Und daneben konnte kein Mensch schlafen, sondern nur die Reichen, die sich eben die Häuser mit Gärten außenrum leisten konnten. Grünbein fokussiert, und zwar im Wortsinne einer heranzoomenden Ausschnittvergrößerung aus einem sehr viel größeren Bild, Juvenals Klagemotiv der Schlaflosigkeit. Um das herum baut er seine Juvenalinterpretation, die man nicht nur in dem genannten Gedichtband, sondern auch in einem Vortrag am Hamburger Abi-Warburg-Haus von 2001 nachlesen kann. Schlaflos in Rom ist dort sein Versuch über den Satirendichter Juvenalo beschrieben, der den römischen Dichter als Schlafwander bzw. als einen unter Schlafstörungen leidenden urbanen Wiedergänger versteht, für den die Stadt ein hysterischer Traum, Zitat, ist. Juvenal sei wie alle Dichter ein, Zitat, geräuschempfindliches Wesen, das im nie aufhörenden Lärm der Stadt zum krankhaften Nörgler werden muss. Die satirische Schärfe und Kritik verdankt sich einer Hypersensibilität für die Irritation der Realität und einem ausgeprägten Desinteresse, dem mit Politik, Moral oder hohler Rhetorik zu begegnen. Auch Juvenal ist ein Anti-Bullshitter im Sinne von Harry Frankfurt und Jan Söffner. Juvenal, Zitat, einer, der lieber hinsah, als sich sehen zu lassen, schreibt Texte, die, alles immer Zitate, die eine Mischung aus Journalismus und Kabarett, eine Asphaltdichtung bieten und ihn so zum, Zitat, ersten Großstadtdichter neuen Typs, zum modernen Autor par excellence machen. Da das kritisch-moralisch bei ihm nur als Parodie, als pointierter Stil, als Konzession eines abgebrühten Schriftstellers an sein Publikum zu werten sei, erweisen Juvenals Satiren über das Gelichter der Großstadtstädte ihn als sozialen Anthropologen, als Gesellschaftschronist, Pornograf oder möglichen Drehbuchautor. Denn seine Beschreibung der üblichen Verdächtigen auf den Straßen und Plätzen Roms liefere, Zitat, jene Aktensammlung, die sie alle im Steckbrief konserviert, das ausführliche Drehbuch für ihren Auftritt in einem Kostümfilm mit dem Titel Schlaflos in Rom. Für einen Kostümfilm wohlgemerkt, nicht für einen historisch korrekten Dokumentarfilm. Denn für unsere Frage nach dem Wirklichkeitsverständnis ist wichtig, dass Grünbein Juvenal zwar eine exzellente Beobachtungsgabe, gesteuert von einem geschärften Bewusstsein für das Transitorische unseres Daseins, zuspricht, aber hinzufügt, es gehe, Zitat, nur bedingt um Wirklichkeitstreue, was im synthetischen Wesen der Poesie begründet liege. Deren Ziel sei die, Zitat, Selbstüberbietung von Sprache durch einen ihrer Diener. Am allerwenigsten handelt es sich um ein bloßes Abbildungsverfahren, bei dem die 1:1-Wiedergabe der Gegenstände zu den ästhetischen Zielen gehörte. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen, um hinter dem Grotesken und den Karikaturen den Realitätssinn zu wittern. Wer mit den Mitteln der Satire zu Werke geht, tritt erklärtermaßen als Hyperboliker an. Dass Satire durch Übertreibung entsteht und dieser ihre komische Wirkung verdankt, gehört zu den alten Topoi der Satiretheorie und wird bisweilen auch als zu ihrem Schutz vor Zensur vorgebracht. Darauf zu insistieren, würde bedeuten, sich von der rein kuratorischen Vorstellung von Satire zu entfernen. Grünbein schränkt daher das hyperbolische Moment gleich im nächsten Satz wieder ein und stellt stattdessen das nur abbildende, nur wiedergebende, realistische Motiv in den Vordergrund. Leider drückt uns Ammunition, das Musik, das aus, setzt sich aus lauter wohlbekannten Elementen zusammen. Na, also das ist wieder eben diese kuratorische Geste, wobei die Verzerrung hier vor allem ist regiert. Die Magie gibt sie der Fülle genau arrangierte Details, nichts anderes sind, da haben sie dieses Nichts als, ich mache doch nichts als, nichts anderes sind als Momente fixierter Gegenwart. Bei Juvenal hat solcher Gegenwart einen seltenen Grad von Vernichtung gefunden, sie sind das alles selber, soziologische Information und so weiter. Und Sie sehen, dass es jetzt hier auch um die Zukunft geht, einen Stadtführer in die urbane Zukunft. Man wird sich natürlich fragen dürfen, ob Grünbeins poetische Verklärung und selbstlegitimierende Anrufung Juvenals, der Versuch, Juvenals Texten dokumentarische Qualität und Aktualität, ja sogar prognostische, futuristische Aussagekraft zuzuschreiben, nicht seinerseits ein Produkt poetisch-hyperbolischer Übertreibung ist. Er nimmt ihn auf jeden Fall im Anspruch für eine antiromantische, hart realistische, nächtlich dunkle Poetik. Um sie zu beschreiben, verfällt Grünbein selbst in eine Rede in Versen in diesem Text. Die lautet im Ausschnitt dann so: Roms letzter Satirenrichter, die schmutzigen Fluten des Tiber schillern bei Tage, liefern ihm Bilder, von denen er im Leben keinen Traum, keine Idylle je mehr reinwäscht. Also es werden ihm Bilder geliefert. Er findet ihn nicht vor, er wählt ihn nicht, wie bei Karl Kraus, wie bei Karl Kraus. Die drängen sich ihm auf. Die Satire nach Juvenal ist keine ironisch hingeworfene Skizze, keine ausgeschmückte, lustige Humoreske, sondern ein Traumaprotokoll, ein Stressbewältigungsversuch. In der üblichen Kulinarik-Metapher keine köstliche Obstschale, Satura Langs, das ist die Etymologie, mit der man die Satire normalerweise versucht zu erklären, sondern, wie er sagt, Mischfutter, Farago, wie er in der ersten Satire steht, wie man es den Tieren gibt, zusammengestellt aus dem Material, das Menschen eben umtreibt. Votum timor ira voluptas, also Begehrlichkeit, Sorgen, Ärger, Sinneslust, Vergnügungssucht, Geschäftigkeit. Das bildet das Mischfutter, aus dem ich meine Satiren schreibe. Die Satire schafft keine idyllisch-eskapistischen Illusionen, sondern ist ein nervöses Metropolenprodukt, das zum Geistesleben der Großstadt gehört. Sie musste in Rom erblühen, wie aus dem Dunghaufen die Orchidee, schreibt Grünbein, weil sie die einzig angemessene literarische Reaktion, die Chronik skandalös all dieser schlaflosen Geister war. Erst dieses Grundübel der Insomnia schafft jenen, alles wieder Zitate, fiebrigen Zustand über überwacher Bewusstheit und jene Plastizität des Augenblickseindrucks, die einen Dichter wie Juvenal auszeichnet, der mit den Nerven und Sinnen dachte und schon deshalb zu den Pionieren moderner Ästhetik gehört. In diesen Texten, auch das wieder ein Zitat, tritt das lyrische Ich beiseite, es wird also zum kuratorischen Ich sozusagen, und gibt den Blick frei auf die Vielgestaltigkeit der gemeinsamen Welt. Juvenals Satiren statten den Leser mit einem Facettenauge aus, sie verwandeln ihn in die sprichwörtliche Fliege, die sich in einer Gemäldegalerie verirrt hat. Nur nebenbei wollen wir andeuten, dass man fündig werden kann, könnte, wenn man das Motiv der Schlaflosigkeit auch bei anderen Satirikern nachweisen wollte, so etwa bei Karl Kraus. Das lasse ich jetzt weg. Wir wären bei diesem zweiten Kapitel. Die Satire nach den Satiren setzt also ihre Verweigerungshaltung, ihre Negation von Versöhnung, Harmonisierung, Affirmation fort. Sie bleibt bei ihrem Nein, bei jenem radikalen, etwas theatralischen, nicht ganz durchhaltbaren Nein zum eigenen Tun und Wollen. In diesem Sinne, ich mache nichts Besonderes, ich notiere nur die Realität und ich muss das leider tun. Allerdings ist die Negation kein so unschuldiges Spielzeug, wie früh oder spät pubertierende Kinder meinen, wenn sie das erste Mal den unwiderstehlichen Charme des Neinsagens entdecken. Mit der Negation handelt man sich eine Reihe von schwer lösbaren logischen Problemen ein. So wird mit der Bekenntnisformel des Nichtstuns oder des Nichtstun-Als ja eine Negation in Anspruch genommen, die sich selbst sofort wieder negiert. Jan Söffner hat zum Auftakt der Ringvorlesung darauf hingewiesen, dass Handel zu Handeln, dass das Pragmata nicht negiert werden können, am allerwenigsten sich selbst negieren können. Man kann eigentlich nicht nichts tun, aber man kann immer nur behaupten, man tue es und kann dann einfach eben nichts tun. Das erzeugt allerhand Unklarheiten und satirikerseits gern ausgenutzte Ambivalenzen. Gerade die Satire lebt von der Negation und von ihren Grenzen, die unüberwindbar damit gegeben sind, dass auch die Operation der Negation immer im Husserlschen Sinn intentional ist, also einen konkreten Gegenstand, einen Inhalt hat. Eine bestimmte Negation ist im Hegelschen Sinn. Dieser negierte Inhalt ist als negierter immer präsent. Es bleibt sozusagen auch als durchgestrichener lesbar, wie ein Verbotsschild, das das Verbotene zeigt, um zu zeigen, dass und was eben durchgestrichen ist. Die nicht befolgbare Anweisung, denk nicht an einen Elefanten, ist insofern wirkungsanalog zu dem Satz, den man sinngemäß bei vielen Satirikern finden kann, nämlich das Folgende ist keine Satire. Oder denken Sie an das Problem, das Sie hätten, wenn ich jetzt sagen würde, mein Vortrag ist nicht satirisch gemeint. Jetzt habe ich hier eine kleine Seitenbemerkung zur Zensur. Ich lese noch kurz. Man mag an dem eben Gesagten vielleicht erkennen, warum Satire und Zensur zu allen Zeiten so ein inniges Verhältnis gepflegt haben, nicht nur aus banalen inhaltlichen, politisch-ideologischen Gründen, sondern weil sie dieses Verneinungsproblem teilen, das ja auch das Grundproblem jeder Zensur darstellt. Zensur bleibt zumindest so lange ungeschickt und imperfekt, solange man nur nicht sieht, was zensiert wurde, aber immer noch sieht, dass zensiert wurde. Solange also die Zensur ihr eigenes Operieren nicht versteckt. Die vollkommene Zensur darf daher nicht mal einfach nur bestimmte Textstellen einschwärzen, sondern sie muss vorab beim Lektorieren, beim wohlwollenden Gespräch mit dem Autor schon den Text vorher um genau diese Stellen kürzen und dann muss sie aber noch den Originaltext,
aber eigentlich auch den Autor und den Lektor und alle Mitwisser dieser Beseiteschaffungsapparation beiseite schaffen. Und dann wieder die Akteure dieser Beseitigungsaktion, bis zu dem Punkt, an dem es dann wahr wäre, eine Zensur findet nicht statt. Aber auch dieser Satz nennt sie ja noch und kann daher unter Motivverdacht gestellt werden. Auch hier gibt es also kein wirkliches Ende der Negation. Darin ist vermutlich letztlich die Ursache zu erkennen, sowohl für die unmenschliche Eskalationslogik wie für das letztendliche Scheitern von jeder Form von Totalitarismus. In vollkommen analogen Sinn zur Zensur scheitert aber auch die Satire mit ihrer Zeigepraxis, die sich selbst negieren, also gerade nicht zeigen, die sich vor sich selbst verstecken will. So steht einem Jan Böhmermann, der einen etwas schalen Witz aus der Behauptung ziehen will, er sage das, was er Verunglimpfendes über Erdogan dichtet, gerade nur deswegen, um zu zeigen, dass er das nicht sagen darf, eine Zensur gegenüber, die das verbieten und schweigen machen will, was gerade dadurch, dass sie es verbietet, erst überall bekannt und zum viel diskutierten internationalen Krisenfall wird. In beiden Fällen haben wir eine scheiternde Negation der Negation vor uns. Diese Unfähigkeit zur Meta-Aussage, die ja ähnlich gelagert ist wie Gregory Batesons Problem mit der Anweisung, das ist ein Spiel, mag zu dem Verdacht der Wirkungslosigkeit und letztlich Sinnlosigkeit alles Satirischen und jeglicher Diskussion über das Satirische beitragen. Sie führt zu nichts, erreicht nichts. Und nach Theodor Fischer, den haben wir schon genannt, gilt das im Übrigen ganz allgemein für das Komische. Zitat, das Komische ist eine sich selbst aufhebende Bewegung, die zugleich nach dem Ziele hin und davon abführt. Die gleiche autodestruktive Tendenz liegt auch der Verweigerung des Satirikers gegenüber erwartbarer, eindeutiger Stellungnahme zugrunde. Wenn er sich in eine bestimmte Richtung gedrängt fühlt, die ihm seine Ambivalenz zwischen Sagen und Nichtsagen einschränkt, will er lieber schweigen, als andere nach dem Mund reden. Der quasi schweigende Satiriker ist daher keine Ausnahme, er ist fast Normalfall. Und damit sind wir natürlich beim berühmtesten Satiriker des 20. Jahrhunderts, bei Karl Kraus, der sich immer sehr viel stärker, oder vor allem in den 30er Jahren, dann sehr viel stärker gegen seine Fans als gegen seine Feinde gewehrt hat. Und der seinerseits ein weiteres Beispiel, wenn auch einen sehr viel ernsteren Fall des genannten Negationsparadoxes liefert. Karl Kraus schreibt über den Satz, dass ihm zu Hitler nichts einfalle, eine 300-seitige Abhandlung, die er als Vertreter des Verlags schreibt, nicht als Karl Kraus selbst, nicht als Autor der letzten Tage der Menschheit. Und vorher ließ er schon, also vor dieser Nummer der Fackel, ließ er schon die Fackel erscheinen mit fremden Texten, die alle beklagen, dass die Fackel nicht erscheint. Also die Fackel erscheint mit Texten, die beklagen, die Fackel erscheint nicht. Unter genau dieser Überschrift, übrigens, warum die Fackel nicht erscheint, beklagt er sich als Repräsentant von Karl Kraus präsentierte Autor, beklagt der Autor die Schwierigkeit, an seiner Stelle, also an Karl Kraus' Stelle, die Begründung für sein Versagen, transitiv und intransitiv, zu finden, weil sie ja doch, wie sagen wir es nur, das Sagen einbedingt. Der Text kreist permanent um diesen nicht auflösbaren Selbstwiderspruch und schlägt daraus seltsam lichternde Funken. So wird Karl Valentins Diktum zitiert, ich sag gar nichts, das wird man auch sagen dürfen. Aber in Kraus' eigener Version dieser Kontradiktion kommt gleichwohl das unannehmbare Mächtige gegenüber in den Blick, wenn er schreibt, nichts bleibt von dem Unsäglichen, als es nicht zu sagen und höchstens, wenn es gelänge, dies zu sagen. In diesem Sinne muss das Nicht-Tun als ein Tun gewertet werden. Karl Kraus kann dann im Lauf des Textes, also im Handeln selbst, dann doch eine Ausdrucksmöglichkeit finden, indem der sich vor allem mit denen kritisch auseinandersetzt, die ihn zum Schreiben bringen, ja zwingen wollen. Er hat, schreibt er, eine geistige Möglichkeit für den Ausdruck seiner Gefühle und Ansichten gefunden und er verdankt sie, also diese Möglichkeit des Andrucks, des sich selber jetzt hier zu artikulierens, wenngleich nicht gern der Dummheit, die ihm in seine Produktion hineinzureden wagt, welche eben für sich gegen alle Meiner und Mahner das Recht in Anspruch nimmt, auch als Nichtproduktion in Erscheinung zu treten. Er will eine Produktion, die als Nichtproduktion gelten darf. Aber es ist nicht nur der Anspruch des Negativen, als Negation zur Kenntnis genommen zu werden. Wir sehen hier auch eine moderne, katastrophisch verschärfte Version von Juvenals Difficilis Est vor uns. Denn Karl Kraus stellt übrigens unter dem Titel Dilemma eines Satirikers, erschreckt eine Übereinstimmung zwischen Satire und Wirklichkeit fest, die von der zeitgenössischen Wirklichkeit eingeholt, den von der zeitgenössischen Wirklichkeit eingeholten Satiriker schlicht überflüssig macht. Es waltet ein geheimnisvolles Einverständnis zwischen den Dingen, die sind, und ihrem Leugner, also dem Satiriker, Autark stellen sie die Satire her und der Stoff hat so völlig die Form, wie ich ihn einst ersehen musste, um ihn überlieferbar, glaubhaft, doch unglaublich zu machen, dass es meiner nicht mehr bedarf und mir zu ihm nichts mehr einfällt. Also das Überflüssigwerden des Satirikers ist eigentlich die Position, die er von Anfang an schon hatte. Wir haben von der andrängenden Wirklichkeit gesprochen, von einem Standhalten. Hier Karl Kraus spricht hier auch von einem Wettlauf der Satire mit dem Stoff, der in triumphaler Ahnungslosigkeit die Form vollendet und ausspielt, deren Nachbildung nicht mehr möglich ist, deren Abbildung nicht mehr geglaubt wird, deren Undenkbarkeit zum Fehler des Bildners wird. Hier gibt es dann auch nicht mehr den schwachen Trost, den Karl Kraus auch anführt aus King Lear: "The worst is not so long as we can say this is the worst." Denn eben dies kann nicht mehr gesagt werden. Wir können sagen, eine Wirklichkeit, die sich nicht mehr inszenieren lässt, weil sie das selbst viel besser besorgt, ist über jede Inszenierung hinaus. Der Satiriker wird hier zum Kurator, der angesichts einer nicht mehr inszenierbaren Welt sein eigenes kuratorisches Versagen inszenieren muss. Der dritte Teil würde ungefähr so gehen. Das sind aber jetzt nicht mehr unsere Zeiten, nicht die Zeit unserer Satiren. Auch wenn Hegel um 1820 vielleicht etwas voreilig war mit seiner lapidaren Feststellung, heutigen Tags wollen keine Satiren mehr gelingen, gilt vielleicht, wir leben nach den Satiren, nach diesen unmöglichen, verunmöglichen Satiren, nicht in dem Sinn, dass wir sie je hinter uns hätten, ungefähr so wie wir hier gemäß unserem Buchtitel nach der Kaserne leben. Aber wir haben neue Auswege aus dem performativen Widerspruch, die Satire ist. Man muss diesen performativen Widerspruch eben performen. Daher blicken wir zum Abschluss auf einen, nein, auf den deutschen Satiriker als Performer, auf Harald Schmidt. Man könnte auch in ihm einige Züge wiederentdecken, die Verweigerung, die facettenaugenartige, allumfassende Rücksichtslosigkeit, das urban gebildete Auftreten, gepaart mit dem derben Dirty Harry-Image und so weiter. Aber wir wollen auch eine etwas gewagtere Verknüpfung mit dem bereits ausgeführten herstellen. Bis vor wenige Jahre gab es in der Figur von Harald Schmidt in Deutschland einen Juvenal-Wiedergänger, einen Weltstadtführer für jene saturierten Schlaflosen, die spät nachts zur Late-Night-Zeit noch wach waren und kurz vor dem Einschlafen vor dem nervösen Bildschirmflimmern des dort bloßgestellten Großstadtgelichters saßen und sich an den kindischen Spielereien von halbgebildet infantilisierten Erwachsenen erfreuten, die partout nicht ins Bett gehen wollten. Harald Schmidt muss man gesehen haben, ganz generell, und vor allem, wenn man sich für die Möglichkeiten zeitgenössischer Satire interessiert und am allermeisten, um eine ausschließende Ausführung zu verstehen. Deswegen sehen wir jetzt zunächst einen Ausschnitt aus einer Sendung von 2006, die ich dann kommentieren werde.
Leider muss unsere Gesellschaft schon wieder einen schlimmen Ausdruck lernen: Kofferbomber. Ich spreche nicht von Peer Steinbrück, der uns im weitesten Sinn den Koffer wegbomben, also im übertragenen Sinne sagt, macht mal weniger Urlaub, ja. Sondern es geht um diese schlimme Kiste, Terrorismus und so weiter. Sie wissen, wovon ich rede. Und ich muss es sagen, wir in Köln sind ein bisschen stolz. Bei allem Negativen, den zweiten haben sie eh erwischt. Also, fast. Ja, also es gibt Verdächtigungen. Ich finde, hier in Köln gerät man leicht in Verdacht, wenn man irgendwie, sag ich mal, südeuropäisch wirkt.
Wieso?
Da wird jemand angerufen und ich habe da ein bisschen Angst, dass das Ganze so hochkocht, ja? Deeskalation, das war immer das Hauptmotto dieser Sendung. Ich selber saß kürzlich bei einem Brunch im Kölner Hauptbahnhof, also ich meine, habe einen Kaffee getrunken und da stürzte eine ältere Dame an mir vorbei und dreht sich um und sagt, er bleibt wieder sitzen. Ja, und ich hatte nicht gehört, es war ein Aufruf ergangen, bitte verlassen Sie den Kölner Hauptbahnhof, schon wieder einen leeren Koffer gefunden. Ja, hatte ich nicht gehört, weil es war irgendwie ein Zug, der nicht meine war, habe ich gar nicht hingehört. Und das war ein Fehlalarm. Kurz darauf hörte ich, und auch das ist wichtig, Deeskalation, das hörte sich dann am Kölner Hauptbahnhof so an.
Achtung, Achtung, aufgrund einer falschen Information wurde Sie gebeten, den Hauptbahnhof zu räumen. Diese Information war falsch, bitte bleiben Sie im Bahnhof, danke.
Ja, und das ist ganz wichtig, das lernen auch Piloten von der Stimme her unten bleiben, den Ball flach halten. Und hier haben wir uns gedacht, Die Welt wird ja immer komplizierter, die Welt wird immer schlechter. Es ist doch eigentlich eine Frage, wie man das Ganze den Zuschauern und den Menschen draußen im Lande vermittelt. Ja. Es gibt für mich einen Mann, der das perfekt kann. Das hat er auch bei der WM gezeigt, das ist Kloppo vom ZDF.
Großartig, oder?
Absolut fantastisch. Und der kriegt, wie man so sagt, auch Dinge verkauft, die vielleicht ein bisschen heikler sind. Und das ist unsere neue Forderung an das Bundespresseamt, Kloppo in allen Belangen stärker einzubinden. Das heißt im Grunde so brennpunktmäßig, auch nach der Tagesschau, wenn es wieder kritisch wird, ja, macht's wie Kloppo, unsere neue Reihe. Da braucht man nicht viel, da hat man hier diese berühmte Tafel, wie heißt es eigentlich, diese, ist es eine Schaltwand oder ist es eine Skizzengrafik?
Das ist ein Touchscreen.
Ein Touchscreen, es ist im Grunde eine Art Kloppometer, ja, und du würdest jetzt mal zu mir so rübergehen, wie Jamie K. das im ZDF an Kloppo gemacht hat. Diese Übergabe.
Ne, ist klar. Ja. Gut, wie hast du diese entscheidende Szene gesehen?
Ich meine, es ist natürlich so, dass du hast ja überhaupt keine Chance, wenn du... Also, ja.
Was ist? Du hast jetzt Franz gemacht, ich glaube.
Wieso Franz?
Franz Beckner.
Achso, ich bin jetzt auf den Franz gewesen. Ja, nee, das ist klar. Franz ist ja nicht mehr beim ZDF, oder?
Nee, der ist doch jetzt da...
Ist der nicht bei der Post? Nee, wo? Telekom.
Telekom, genau.
Ist der nicht Telekom, ja. Das ist ja jetzt das neueste Triple Play, Fußball auch im Internet bei der Telekom. Das werde ich mir auch holen. Das haben schon 43. Ja. 43 Leute gucken sich das schon an. Und in diesem Sinne, da muss ich auch sagen, bin ich froh, dass ich beim ersten bin, weil hier würde man zum Beispiel nicht rausgeschmissen, nur weil man ein Testosteronpflaster auf dem Testikel hat. Was ich auch habe seit Jahren, und zwar in der Größe eines Rheumapflasters. Aber nicht wegen des Testosterons, muss ich sagen, sondern was mich nach vorne bringt, ist das Gefühl beim Abziehen. Also Körperberichte bei Tagesschau wäre zu Ende. Wetter bleibt scheiße. Tschüss, eure Eva Herrmann. Und nun das Aktuelle vom Tage mit Kloppo. Hallo, vielleicht können wir uns gerade die Szene mal angucken. Wir können es gerade vielleicht nochmal laufen lassen. Zeit zuletzt spielt es mal rein. Okay. Alles klar. So, hier steht der Michael auf. Stopp mal. Halt, stopp. Okay, danke. So, jetzt haben wir ganz klar die Situation, ich kenne den Günther Hauptbahnhof, ein geiler Laden, muss man sagen. Absolut geil, ich bin oft da, ist eine riesen Stimmung, man geht einfach auch mal so hin, um zu hummeln, um Kaffee zu trinken, da komme ich also hoch. Kölner Bahnhof ist für mich an für sich der ganz klare One-Touch-Bahnhof, ja. Das heißt, ich gehe rein, ich habe ein Gefühl, wo steht mein Zug, ich gehe die Treppe hoch, steige ein, zack, bin weg. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, das ist eben die Frage, welche Philosophie habe ich, welches System spiele ich. Wir sehen hier an für sich der Michael, was ungewöhnlich ist auf dem Du hast hier einen Koffer stehen und ich wäre mit einem Klapperbeutel gepudert, wenn ich mir den Gag checken würde, er hat hier einen Koffer stehen lassen. Ja? Das heißt also, du kommst hier die Treppe hoch, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Und egal, ob du ein Arsène Wenger bist, ein Mourinho oder ein Felix Magath, du kannst A zum Zug oder B hier nach vorne. Ja? Die Frage ist, was für dich von deiner persönlichen Philosophie her cooler drauf ist, geil darüber kommt, auch mehr Fun bringt, wo du sagst, hey Leute, komm, wir geben uns High Five, wir sind auch schon mal fast abgestiegen, ja? Wir gehen hier hin. Das heißt also, wenn ich auf dem Kölner Bahnhof bin, und ich sage mir, Bingo, da ist ein Koffer, da ist ein Mann, da ist eine Uhr, da ist ein Zug, dann gehe ich schnell zum Zug, steige ein. Im Grunde wäre das nicht
Dieser Videoclip wurde bei YouTube unter der Rubrik Parodie eingestellt, was das Verfahren nur zur Hälfte und damit gar nicht trifft. Die parodistische Methode ist nur ein Aspekt, ein Element des hier exemplarisch gewählten satirischen Verfahrens. Gleichwohl ist natürlich die Parodie, das Stimmen und Personen imitieren, eine Urform von Komik, das wir alle spätestens aus der Schule kennen. Unter Absehung vom Umständen, dass es hier um einen den Originalkontext leicht verfälschenden Zusammenschnitt von Teilen der Sendung handelt, kann der nun näher zu analysende Ausschnitt der Klopper-Imitation zunächst als für sich stehende Nummer identifiziert werden. Eine zeitlich abgeschlossene und sich geschlossene Kurzperformance innerhalb eines Formatrahmens, der nur begrenzt auf dieses Teilelement Bezug nimmt. Er wird angekündigt, eingeleitet, mehr oder weniger ernsthaft begründet, hat dann aber keine weiteren Folgen, wird nicht mehr aufgegriffen. Er hat auch einen eigenen Bühnenplatz, der dazu aufgesucht und danach wieder geräumt wird. Es handelt sich also um ein Versatzstück in einer Show, ein Baustein, ein relativ prätensionsloses Stück Kleinkunst eben. Trotzdem gehört es natürlich in den weiteren geistigen Zusammenhang, die Atmosphäre, in die Formatstruktur der Harald-Schmidt-Show. Es ist eine eigenproduzierte Nummer mit dem Protagonisten verbunden, auf ihn und seine Fähigkeiten ziemlich genau abgestimmt und live vor dem Saalpublikum performt. Es ist also kein vorproduzierter Einspieler und wird daher auch nicht von künstlichem Lachen aus der Dose begleitet. Das Showfragment hat einen klaren Wirklichkeitsbezug. Genauer, es hat einen medial vermittelten Wirklichkeitsbezug. Diese Wirklichkeit ist so sehr und so wenig wirklich wie Wirklichkeit
von der wir nach einem oft zitierten Wahrwort alles nur aus den Medien wissen, eben heute sein kann. Die Wirklichkeit der Wirklichkeit kann sich steigern, etwa durch Dramatik, Gewalt, lebensgefährliche Bedrohung bzw. deren Behauptung und erneute mediale Darstellung. Der Terrorismus übt gerade durch seine Unvorhersehbarkeit und Nichtverhinderbarkeit einen solchen scheinbar unvermeidlichen Realitätsdruck aus, heute noch sehr viel mehr als damals im Juli, August 2006. Der Terror hält also ein über alles sonstige kriminelle und polizeiliche, das sowieso für Reality-Shows gern genutzt wird, weit hinausgehenden Wirklichkeitsindex, weil es dem Zuschauer vor dem Fernseher eine zumindest mögliche persönlich-leibliche Betroffenheit suggeriert, sobald er den Platz vor dem Fernsehschirm verlässt und hinaustritt auf die Straße in den Bahnhof. Weiter radikalisiert wird dieses andrängende Moment dann, wenn die mediale Berichterstattung mit einem Aufruf zur Intervention und Beteiligung verbunden ist, der die unmittelbare Verwicklung des Zuschauers in das visuell vermittelte Geschehen nahelegt bzw. abfragt. Ein Fahndungsaufruf, wie der hier zweckentfremdet verwendet wurde, verknüpft Bilderfahrung und Realerfahrung auf scheinbar objektive Weise. Der Zuschauer kann zumindest durch den Griff zum Telefon mit seinem sachdienlichen Hinweisen den weiteren Verlauf der dargestellten Ereignisse beeinflussen. Er kann mithelfen, die Bilder und die Leute dingfest zu machen. Er kann nicht zuletzt die ausgesetzte Belohnung einstreichen. Damals waren das für immerhin 50.000 Euro. Und Sie wissen, dass solche Sendungen wie Aktenzeichen XY, im Fernsehen seit Jahren genutzt werden, um einen solchen radikalisierten Realitätsbezug herzustellen. Harald Schmidt spielt auf die mediale Wand durchstoßende Präsenz der Angelegenheit an, indem er im Sinne des Studiopublikums lokalpatriotisch die Relevanz des Ortes hervorhebt, wir hier in Köln, bei uns in Köln. Die physische Nähe wird damit schon euphemistisch umgedeutet. Statt einer Gefahr bedeutet sie nun Abwechslung, Sensation, Bestätigung der eigenen Wirklichkeit. Es wird zynisch in Aussicht gestellt, dass Köln fast in die gleiche Liga der Terrormetropolen London, Madrid, New York aufgestiegen wäre. Und in Köln ist man nicht so verwöhnt, was Aufstiegsaussichten angeht. Harald Schmidt wendet sich also ohne Not einem Thema zu, das durch verschiedene Gründe zwar eine sich aufdrängende tagesaktuelle Dringlichkeit besitzt und Tagesaktualität ist ein Anspruch seiner Show, gleichwohl aber gerade nicht für eine humoristische Behandlung sich empfiehlt. Es sei denn, man versteht die Mission und die Wirkung eines ironischen Formats darin, gerade auch das Nicht-Passende passend zu machen, die Inkongruenz bewusst in Kauf zu nehmen und durch den komischen Effekt das zu erzielen, was Harald Schmidt ja hier selbst als hehres, politisch korrektes, übergreifendes Motiv unmissverständlich beim Namen nennt, Deeskalation. Etwas so, wie wenn man professionelle rotkappennasige Clowns zu Schwerkranken schickt. Komik legitimiert die Verletzung gesellschaftlicher Lachtabus durch den reinigenden, stressabbauenden, entdramatisierenden Beschwichtigungseffekt. Ruhe bewahren ist erste Komödiantenpflicht. Oder zumindest deren Scheinlegitimation. Man könnte also komparatistisch den Bezug zum Juvenal-Grünbein-Satirenkomplex dadurch herstellen, dass man behauptet, der Satiriker agiert nur in einer saturierten Gesellschaft aggressiv, in einer sich bedroht fühlenden, agitierten hingegen dämpft er die Aggressionsbereitschaft. Auf dieses Motiv stimmen schon die einleitenden Erfahrungsberichte ein, der Fehlalarm im Hauptbahnhof und der unangemessene, kaum beschwichtende Umgang mit der Rahmung der entsprechenden Informationen. Der karikierte Bahnhofsprecher ist das Kontrastbild zu Harald Schmidts Mission, seines Aufklärungsziels. Denn Harald Schmidt tut, was ein Terrorbekämpfungsprofi auch tun würde, er entschärft die Situation. Die sich aufdrängende Terrorismusrealität wird nicht nur so entrealisiert und quasi refiktionalisiert, wie das jede medial vermittelte Darstellung immer tut, sondern sie wird hier zusätzlich entschärft durch das bekannte satirische Mittel der Verfremdung. Man versetzt das Thema, das Problem unter Beibehaltung seiner Grundkonstellation in einen gänzlich anderen Kontext und versucht eine Beantwortung der irrealen Frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn man das Genre, das Thema wechseln würde, wenn das ein Ereignis des Sports wäre? Der Versuch, eine Antwort auf diese hypothetische Frage führt zu einem Krisenexperiment à la Harold Garfinkel. Ein gegebenes, geläufiges Setting wird zunächst scheinbar ernst genommen, aber dann um ein entscheidendes Moment auf unvorhersehbare, überraschende Weise geändert und verdreht, indem es zum Beispiel an der falschen Stelle ernst und genau genommen wird. Für diese Operation der Überlagerung des Inkongruenten müssen dann Übergänge hergestellt, es muss eine neue Einheit zwischen dem Heterogenen gestiftet werden. Da die Ironie aber gerade in der Inkongruenz liegt, wird zunächst der Bruch betont. Es startet die falsche Beckenbauer-Imitation, mit der sich Harald Schmidt auch die Charakterimitation zu einer rein mechanischen, daher auch fehlbaren Funktionselement macht, was durch fingiertes Ausweichen auf die Metaebene mit der Einspruch von Herrn Antrag geklärt werden kann. Die Beckenbauer-Imitation simuliert einen Anschlussfehler der Regie, das falsche Versatzstück wird abgerufen. Man hat sozusagen auf der Jukebox aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Die Show demontiert sich selbst durch die Andeutung ihrer eigenen Beliebigkeit. Die angestrebte Verfremdung darf sich aber nicht mit einem generellen Kontextwechsel begnügen. Sie muss eine bestimmte individuelle Form annehmen. Die Frage muss lauten, wie sähe das aus, wenn einer wie Kloppo das Besprechen, Darstellen, Zeigen inszenieren würde. Auf diese Weise produziert die Satire nicht nur einen Gattungs-, sondern auch einen Stilwechsel. Man übernimmt eine individuell charakterisierte Ausdrucksweise. Ein ähnlich geartetes musikalisch-satirisches Verfahren liegt vor, wenn jemand etwas im Stile von X komponiert. Das kennen Sie vielleicht. Wenn eine Tonschöpfung versucht, die irreale Frage zu beantworten, wie würde etwa die Melodie von Happy Birthday klingen, wenn sie Bach, Beethoven, Brahms oder Gershwin komponiert, beziehungsweise genauer zum Beispiel für Klavier gesetzt hätten. Solche Kompositionen, es gibt solchen Spaß, haben sich manche Leute schon gemacht. Solche Stilimitationen können mit einem ziemlich sicher erwartbaren komischen, weil desillusionierenden Effekt rechnen, der aus einem einfachen Widerspruch herrührt. Ein Stil wird zwar sofort als individuell identifizierbar präsentiert, aber gleichzeitig durch nachgeäffte Fallanwendung offensichtlich als so wenig an den Autor gebunden erwiesen, dass er quasi wie eine erlernbare, verfügbare Schablone beliebig imitierend appliziert werden kann. Die Wiedererkennbarkeit schaffende Einheit in der Differenz, man hört ja immer noch irgendwie das simple Happy Birthday heraus, bringt alle großen Namen auf den gleichen Nenner, auf das gleiche Niveau herunter. Auf diese Weise wird sozusagen das Genie detronisiert, entzaubert und verhöhnt. Wie kommt man aber nun auf Kloppo und wie auf den Fußball? Natürlich zunächst ganz banal deswegen, weil man in einem der damals im Nachgang zu den geplanten Anschlägen zu Fahndungszwecken gezeigten Überwachungsvideos auch den später verurteilten libanesischen Terroristen Youssef Mohamed sieht, der gegen 13 Uhr in Köln den Regionalexpress 12519 von Mönchengladbach nach Koblenz gestiegen ist, um dort diesen Bombenkoffer in einem mittleren Wagen zu deponieren und der mit einem Trikot Nummer 13 des Fußballnationalkapitäns Michael Ballack begleitet war. Das ist ein Detail, das Assoziationen hervorruft, die in diesem Kontext normalerweise blockiert bleiben, solange man bei der ursprünglichen und offiziellen Präsentation bleibt. Die Rahmung im Sinne von Goffman als gefährlicher krimineller Akt verbietet eine solche scheinbar kontingente Harmlosigkeit hier ernst zu nehmen oder sie nur als ein identifizierendes Indiz, als Personenmerkmal, das nichts an der Gesamtinterpretation Verdächtiger bei Vorbereitung einer Terroristentat ändern darf, ernst zu nehmen. Die Satire hingegen hält sich nicht an diese Rahmungsvorschrift, sondern erlaubt sich einen freieren ästhetischen Zugang, der anders wertet, gewichtet und wahrnimmt. Sie nimmt genau dieses nichtige Detail ernst, übersieht es stattdessen andere, lässt sich davon inspirieren, stolpert darüber sozusagen, hängt sich daran fest. Das T-Shirt des Verdächtigen, sein Sitzen auf der Bank, sein Aufstehen und Gehen, das natürlich auch als ein Laufweg darstellbar ist, lassen Verknüpfungen zu ganz anderen, nicht zu ernsten Räumen stehen und zu produktiven Missverstehensmöglichkeiten. Die satirische Behandlung durch Harald Schmidt nutzt diese Chancen, um performativ die paradoxe Metakommunikation ins Werk zu setzen, die sagt, das ist ein Spiel. Die deeskalierende Botschaft lautet, die wollen nur spielen. Und dem Zuschauer, der es natürlich besser weiß, wird ein absurdes, aber medientechnisch nachvollziehbares, jeden Ernst negierendes Deutungsangebot gemacht, das er nicht ablehnen kann. Die unauffälligen Bewegungen der Terroristen werden überblendet mit den ebenso auf Täuschung und Verdeckung bedachten Taktikbewegungen eines Spielers. Weil wir im Fernsehen und vor dem Fernseher alle nur eins sind, nämlich Beobachter, auch wenn wir immer gleich meinen, wir seien mehr, nämlich zum Beispiel involvierte Opfer, kann man mit den Parallelismen zwischen der Beobachtung der Anbahnung einer Straftat und der Beobachtung der Anbahnung eines Spielziels spielen. Wir haben es in beiden Fällen mit Akteuren, mit Tätern zu tun, die ihr eigentliches Vorhaben dissimulieren und es hinter unauffälliger Alltäglichkeit verbergen. Das fordert uns als durchblickende Beobachter mit unserem besser und allwissenden Gottesblick heraus, der wissen und verstehen will, was passiert hier eigentlich. Denn das zeigen die Überwachungskameras nämlich genauso wenig wie eine nicht kommentierte Fußballübertragung den eigentlichen Ablauf eines Spiels zeigt. Diese Bilder erfordern also eine Kommentierung, eine Interpretation, eine Auseinanderlegung in Einzelbilder. Sie fordern einen Blick, der hinter die Bilder sieht, und sie erfordern einen Deuter, der auf sie deutend sie deutet. Auf diese Frage, was man eigentlich sieht, wenn man anders als auf gewohnte Weise hinsieht, gab es immer schon ironische Antworten. Denken Sie zum Beispiel an die beliebte Witzform des sogenannten Trudels. Auch die Metapher, die etwas anderes sagt als das, was sie meint, ist tendenziell ironisch. Der derbe Fäkalwitz über den stehen gelassenen Koffer, den man ja schon deswegen nicht auslassen kann, weil man sich Kloppo nennen lässt und der explizit hervorgehoben wird und der seinerseits von einer Metapher auf einer Metaebene gerahmt wird, ich werde mit dem Klammerbeutel geputzt und so. Dieser Witz nennt das gefährliche Corpus Delicti zwar beim konkreten Namen, aber mit einem, der ist sofort auf einen Witz reduziert. Der Täter, für den sensationalistische Medien den Begriff des Kofferbombers kreiert haben, wird praktisch reduziert auf einen Menschen mit gefährlichen Blähungen. Harald Schmidt thematisiert also auf seine Weise den Terrorismus. Er zeigt die Bilder, die ihn authentisch am Werk zeigen. Das ist heikel und riskant, denn eine satirische Inszenierung von Terrorbildern kann normalerweise kaum gelingen, weil sie fast ausschließlich Opferbilder sind und Täter, wenn überhaupt, immer nur in engem Zusammenhang mit ihren Opfern zeigen. Harald Schmidt ergreift den sogenannten Glücksfall beim Schopf, dass es Bilder gibt von verhinderten, gescheiterten Terrortätern vor ihrer danebengegangenen, nicht zum schrecklichen Ziel führenden Tat gibt. Die trotzdem verbleibende Restschreckenausstrahlung stellt eine für die Satireleistung Harald Schmidts gerade noch zu bewältigende Hürde dar. Es dürfte daher also immer noch eine ungewisse Frage der genauen Dosierung sein, welches Ausmaß an Schrecken noch ironisch zu bewältigen ist. Die Frage, ob das Konzentrationslager Ort einer Komödie sein kann, wie in La Vita e Bella, hängt eben davon ab, welche konkreten Situationen, Menschentypen man tatsächlich zeigt dann. Sie ist nicht abstrakt zu antworten im Sinne von, das geht nicht, das geht prinzipiell nicht. Die Nummer profitiert also davon, dass diese aktuellen, gerade noch unschuldigen Bilder einer geplanten terroristischen Straftat zirkulierten und eine erwartbare Medienprominenz hatten. Sie werden erkannt, zugeordnet, klassifiziert. Das zeigt das lachende Saalpublikum, sobald das Überwachungskamerabild eingespielt wird. Und weil eben in diesem Tag im Juli 2006 auch WM ist, gibt es im selben Zeit- und Wahrnehmungsbewusstseinsraum für das Publikum andere Fernsehbilder, viel harmlosere, die aber mit gleicher, wenn nicht größerer Aufmerksamkeit für bestimmte Details betrachtet werden. Diese Bilder teilen eine gemeinsame formale Ebene zwischen dem Gegenstand und dem neuen Kontext, und zwar durch das Mediendispositiv, durch den schlichten Umstand, dass es bewegte Bilder sind, dass es um Aufzeichnungen elektronischer Form geht, die ein reales Geschehen objektiv abbilden, aber so, dass man das auch unabhängig von Realtime mehrfach ansehen und zu genauerer Analyse sogar anhalten kann. Diese Stopp-Operation, das Film-Anhalten, produziert eine medieninterne Selbstreflexion, quasi eine Mediendidaktik, die auch die Entwicklung des Filmmediums sozusagen anhält und zurückdreht. Der Film, der aus zusammengesetzten Einzelbildern langsam laufen lernte, wird wieder in einzelne stillgestellte Standbilder, in Filmstills, aufgelöst. Die Bilder müssen das Laufen verlernen, weil sie sich verlaufen haben. Man fällt diesen Bildern in den Rücken, man hält sie an, man lässt sie stillstehen, wie beim Appell im Kasernenhof. Es handelt sich um einen anachronistisch reaktionären und insofern per se lächerlichen Schritt gegen die Medienevolution. Wir sind praktisch bei einer Rückkehr zum einem auf seine Einzelbilder zurückgeführten Zoopraxiskop von 1879. So hat ja der Film mal angefangen. Das Medium fällt sich sozusagen selbst in den Arm. Es erkennt, dass wirklicher Durchblick auf die Realität erst dadurch ermöglicht wird, dass es am Laufen, am Funktionieren gehindert wird. Und ich verweise hier auf meine weiterhin nicht veröffentlichten Überlegungen zur Ästhetik des Kaputten. Und ein Filmstil hat natürlich auch den Vorzug, dass es still ist, dass auch die Tonspur angehalten ist. Es ist still wie ein Stillleben. Nur der angehaltene Film ist für einen geräuschempfindlichen Dichter wie einen unter Schlafstörungen leidenden Late-Night-Juvenal erträglich. In der gleichen Weise verweist auf eine Wiederkehr des Uranfänglichen an der Rehabilitation von Kommunikationstechniken vor jeder mechanisierten Buchdruck, vor jedem mechanisierten Buchdruck, das Zeigeutensil, der Schriftenkraft, der für eine quasi händische, prähistorisch-vormediale pädagogische Schriftkultur steht. Der Rotschrift, der Fehler unterstreicht, der Zeigestab, der durch ein Tafelbild tappt und tippt, der Geschriebenes didaskalisch überschreibt und korrigierende Spuren hinterlässt, die signalisieren, dass es wieder jemand besser gewusst hat, ist eben eine ganz alte Form. Mit dem Stift auf einer Vorlage herumfuchteln, mit kühn dahingeworfenen, schwungvollen Strichmarkierungen Inskription hinterlassen, ist eine Machtgeste, die Autorität, Fachkenntnis, Überblick performativ realisieren soll und normalerweise Bauleitern, Architekten und bildenden Künstlern ansteht. So sind Beuys Tafelbilder heute kunstarchäologische Kultunikate, die durch die konservierte Flüchtigkeit des genialisch redend und gestikulierten Hingeworfenen den Status von diagrammatischen Epiphanien haben, leibhaftige Spuren des fleischgewordenen Erhabenen. Und von dem ist er bekanntlich nicht weit zum Lächerlichen, denn natürlich ist das zeichnende Zeigen eine intrinsisch ridiküle, autoritär lehrerhafte Geste, weil sie in ihrem pädagogischen Übereifer eigentlich überflüssig ist. Entweder man sieht etwas oder man sieht es nicht. Nichts wird sichtbarer dadurch, dass man darauf hindeutet oder es unterstreicht. Gerade dieser Aufklärungsanspruch steht hinter der satirisch vorgeführten Operation. Dem Beobachter soll es ermöglicht werden, komplexe Vorgänge mit mehreren Akteuren aufzulösen in nachvollziehbarer Entscheidung Einzelner, um diese Entscheidungen zurechenbar und revidierbar und bewertbar oder bestrafbar erscheinen zu lassen. Der Einsatz des sogenannten Videobeweises heute macht die funktionale Analogie zwischen Überwachungskamera und Spielaufzeichnung noch viel sinnfälliger. Aber schon immer bediente bei der Fernsehberichterstattung das nicht live wiederholte Zeitlupen oder angehaltene Bild, etwa um ein Abseits festzustellen, zur besseren und genaueren, quasi kriminalistisch aufklärenden Analyse einer Szene. Ein Medienpublikum, das zur Mithilfe bei der Terrorbekämpfung aufgerufen wird, wird sich mit gleicher detektivischer Spürlust über die Täter zeigenden Ausschnitte einer Überwachungskameraaufzeichnung beugen, wie über eine entscheidende Fußballszene. Kein solch intensiviertes Sehen stellt sich allerdings von selbst her. Um die Ergebnisse des zweiten oder besseren Hinschauens glaubwürdig und interessant zu machen, ist eine offiziell autorisierte Zeigeinstanz nötig. Ein Kurator mit erhöhter Zeigekompetenz, der zunächst ein besonders erfahrener Beobachter ist, beziehungsweise sein vorgibt. Es schlägt also die Stunde des sogenannten Experten. Er verfügt über besondere Kompetenzen, obwohl er auch nichts anderes tut als alle. Er beobachtet, aber irgendwie besser. Da, wo andere nur einem Spiel zuschauen, kann er ein Spiel lesen. Wo andere nur ungeordnete Bewegungen sehen, erkennt er Muster, Strukturen, Typen, Absichten, durchdachte Strategien und Abweichungen von diesen, die er daher uns als Fehler ausweist. Dies ist sicher eines der Spitzen, die diese Satire austeilt. Sie ridikulisiert diese unklare, implizite Prätention des Experten, irgendwie mehr zu sehen als wir. Dass er nur banale Nullerkenntnisse produziert, liegt ja nicht nur an der hier vorgeführten Übung am falschen Objekt, sondern ist ja auch eine Einschätzung der üblichen Aussagekräfte solcher Analysen. Dass der Klopp-Doppelgänger hier nur sinnlos nichts sagen, aber Anbietern fernsehtauglich souverän präsentierten Nonsens bieten kann, lässt immerhin vermuten, dass es mit dem Gehalt seiner Erklärungsleistung im richtigen Kontext genauso wenig weit her ist. Aber eine solche Kritik würde eine Satire dieses Typs natürlich nicht explizit äußern. Sie würde höchstens, wie es hier auch geschieht, Klopp rückhaltlos loben, was natürlich genauso wenig ernst genommen werden kann. Klopp wird nicht nur parodiert, er wird desavouiert, dekonstruiert. Solche sogenannten Erklärungen entpuppen sich als rein performative Äußerungen im Sinne von John Austin. Sie tun nur das, was sie sagen nur, was sie tun. Etwa wie ein Kind, das mit sich selbst spricht und jede seiner Handlungen sozusagen mitspricht. Seine Erläuterungen reduzieren sich auf joviale Äußerungen stumpfen Bescheidwissens, was bloßes Name-Dropping betreibt und hyperbolisch völlig sachunangemessene gute Laune markiert. Ein Bahnhof muss natürlich dann ein geiler Laden sein. Und auf einer Reihe von deiktischen Urgästen basiert, die in ihrer unedlen Einfalt und lauten Größe genau jenen pseudodidaktischen Modus exemplifizieren, mit dem man nach Wittgenstein das Sprechen nicht lernt. Das ist die Uhr, das ist der Zug, das ist der Bahnsteig. Gut, dass wir darüber geredet haben. Danke, dass uns das gezeigt worden ist. Aber genau das war ja auch zu erwarten, denn de facto ist ja nichts zu sehen auf dem mit großem Medienhype gezeigten Clip. Eine banale Bahnhofsszene mit Personen, die dabei sind, nichts zu tun und so etwas vorzubereiten, was nicht passieren wird. Es gibt eben wörtlich nichts zu zeigen. Es ist nichts passiert. Aber trotzdem, was uns vielleicht gezeigt worden ist, man kann nicht nichts zeigen, ist eine selbstreflexive Satirikoperation, die das Zeigen zeigt, trotz und gerade wegen der aussagelosen Nichtigkeit seiner Resultate, die banal zu nennen schon eine Übertreibung wäre. Die gehaltfreie, leerlaufende, einzig sich selbst feiernde, sich großmäulig selbst überschätzende Performance führt sich selbst vor, diskreditiert sich selbst und stellt sich dadurch selbst aus. Sie zeigt quasi durch sich hindurch auf etwas ganz anderes, viel Grundlegenderes. Sie führt in Form einer Satire das Wesen der Satire selbst vor und auf, zumindest in ihrer modernen, wenn nicht postmodernen Versionierung. Die Performance, selbst entblößt als lachhaft lächerlicher Selbstzweck, zeigt mit dem Akt der live performten Überzeichnung eines Wirklichkeitsausschnitts in ganz wörtlichem Realsinn, was Derrida mit dem Aufpfropfen als semiotischer Grundoperation meint. Die Greff situationell, so heißt diese Aufpfropfungsaktion bei ihm, bewirkt die Transplantation, die Verpflanzung eines zeichenhaften Fremdkörpers in einen neuen Kontext. Und das auf mehreren, mindestens drei Ebenen. Dem Realitätsbild auf dem Touchscreen werden mit dem Zeigestift Inskriptionen aufgepfropft. Es wird verschnitten, es wird überschrieben mit angeblichen Indizien angeblicher Stratageme, sodass ein unklarer und unsinniger Palimpsest von sich überlagenen Visualisierungsebenen entsteht. Auf höherer Abstraktionsebene stellt die ganze Nummer das zitathafte Aufpropfen eines iterierbaren Modells, die sogenannte Kloppo-Analyse, für die es ein Kloppo-Dispositiv braucht, ein Kloppometer, auf einen ganz spezifischen Ausschnitt medialer Berichterstattung Informationen dar. Das medienkonforme Wichtigtuergehabe des prominenten Fußballlehrers wird auf einen scheinbar kontextfremden Gegenstand aufgepresst, offenbar weil es sich durch sein prototypisch überschäumendes, extrem medientaugliches Gebaren sozusagen von selbst für höhere Aufgaben empfiehlt, weil es selbst schon ein iterierbares Muster, einen wiedererkennbaren und imitierbaren Schematismus der Routine präsentiert. Es bietet sich zur seriellen Verwendung an, wie ja mit diesem Einführungsjingle und diesem Logo da angedeutet wird. Komplementär zur satirischen Operation des Aufpropfens könnte man allerdings auch von der bekannten Komik des Unterschiebens sprechen. Jede Form von Expertise, die immer autoritär von oben kommt, wird dadurch ad absurdum geführt, wenn man mit ansehen kann, wie sie genauso plausible Ergebnisse zeitigt, weil man ihr von unten etwas beliebig Unpassendes unterlegt. Man kennt das Prinzip vom sogenannten PowerPoint-Karaoke. Und auf der Metaebene stellt sich der Zeigeakt der Satire in seiner ganzen lehrhaften Nichtigkeit aus. Da der Test am untauglichen Objekt gar nicht als belastbarer Text in Frage kommt, bleibt die ganze Übung auch seltsam aussagelos. Und wenn Sie Harald Schmidt-Show kennen, dann wissen Sie, dass diese oft aus solchen Testläufen besteht. Es wird irgendwas getestet, was völliger Schwachsinn ist. Also dieser Test bleibt auch, diese Übung bleibt auch irgendwie seltsam aussagelos. Man hätte sie sparen können. Sie demonstriert nicht viel mehr als den Jahrtausende alten Grundsatz ex nihilo nihil fit, aus nichts wird nichts. Aber das wird man immerhin ja noch sagen dürfen. Daher sind wir am Ende wie am Anfang. Die Satire lebt davon, dass nach den Satiren immer gesagt und so getan werden kann, als sei eigentlich gar nichts geschehen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie so lange so getan haben, als sei es Ihnen irgendwie nicht ganz unrecht, dass nichts geschieht.